Unternehmen handeln nicht immer entsprechend der Markterwartungen. In diesem Podcast geht es um Kündigungsoptionen von Unternehmensanleihen, die kurz vor deren Fälligkeit von Unternehmen gezogen werden können. Thomas Weber, Leiter Credit Research Unternehmensanleihen, hat sich das Kündigungsverhalten der Unternehmen angesehen und erläutert in diesem Podcast seine Ergebnisse. Ich heiße Jörg Homey und bin Covered Bond Analyst. Hallo Thomas.
Hallo Jörg.
Prima, dass du da bist. Vor ziemlich genau 2 Jahren haben wir hier an dieser Stelle im Podcaststudio des DZ Berg Research schon gesessen und damals hatten wir uns über Anleiherückkäufe von Unternehmen unterhalten. Du erinnerst dich bestimmt.
Als wäre es gestern gewesen.
Als wäre es gestern, besser als ich. Jetzt geht es wieder um die vorzeitige Rückzahlung von Unternehmensanleihen. Allerdings geht es diesmal um sogenannte Residual Maturity Call Optionen. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, magst du kurz erläutern, was sich hinter Residual Maturity Call eigentlich verbirgt?
Ja klar, sehr gerne. Es wird zwar jetzt etwas technisch, aber am Ende zeichnen ja diese vielen strukturellen Unterschiede den Anleihenmarkt ja auch aus. Deswegen macht uns ja auch die Arbeit mit Fixed-Income-Instrumenten auch so viel Spaß. Von daher zurück zu deiner Frage. Der Residual Maturity Call ist eine Option, die dem Emittenten einer Anleihe das Recht gibt, den Bond noch vor Ende der vertraglich festgelegten Endfälligkeit zum Nennbetrag zurückzubezahlen. Mhm. Und das Besondere an der Option sind folgende 3 Punkte. Das eine ist, sie gilt nur innerhalb von einer recht kurzen Zeitspanne. Und zwar sind das zwischen 1 und 6 Monate vor der Endfälligkeit. Ob es jetzt 1 Monat, 3 Monate oder 6 Monate sind, das hängt dann von der Ursprungslaufzeit der Anleihe ab. Also kurze Anleihen haben einmonatiges Kündigungsrecht und lange Anleihen dann bis zu 6 Monate. Mhm. Also das ist das eine, was das auszeichnet. Das zweite ist, dass die Rückzahlung zum Nennbetrag erfolgt. Mhm. Das heißt, der Investor wird in dem Fall jetzt nicht für entgangene Zinszahlungen, die er dann nicht mehr erhält, entschädigt, sondern er bekommt den Nominalbetrag des Bonds zurück. Mhm. Und das dritte ist, im Grunde liegt die Ausübung der Option allein im Ermessen des Emittenten. Er ist also nicht an irgendwelche zusätzlichen Bedingungen geknüpft.
Du sprichst von Calls. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Zuhörer, der mit dem Begriff vielleicht nicht so vertraut ist. Calls kenne ich nur aus dem Aktienmarkt oder gibt es vor allem im Aktienmarkt aus meiner Sicht für Kaufoptionen. Was bedeutet Call denn im Zusammenhang mit dem Anleihemarkt?
Ja, gut, dass du fragst. Im Anleihemarkt heißt Call, dass es eine Kündigungsoption des Emittenten ist, also des Unternehmens. Das Gegenstück dazu sind die Puts. Das gibt den Investoren auf der anderen Seite das Recht, eine vorzeitige Rückzahlung der Anleihe zu verlangen.
Prima, danke. Die Residual Maturity Calls hast du gerade erläutert. Welche anderen Call- oder Put-Optionen gibt es denn so, die sonst so im Anleihemarkt zu sehen sind und wozu braucht man die denn in der Anleiheausstattung überhaupt?
Gute Frage. Also grundsätzlich muss man vorwegstellen, es kommt immer auf die genaue vertragliche Ausgestaltung an. Also man sollte sich immer den Prospekt durchlesen, wenn man wissen will, welche Kündigungsrechte und Optionen es gibt. Aber es gibt dann doch eine Reihe von relativ gängigen Klauseln, die sich in vielen Unternehmensanleihen wiederfinden. Ein prominentes Beispiel ist der Change of Control Put, also Kontrollwechselereignis. Da gibt es, also diese Klausel gibt den Investoren, also es ist ein Put, Investoren das Recht, ihr Geld zurückzuverlangen, wenn der Emittent von einem anderen Unternehmen oder von einem Investor oder einem Konsortium aufgekauft wird, die dann eben die Kontrolle über das Unternehmen erlangen. Das dient letztendlich dem Schutz der Anleger, weil mit so einer Übernahme dann häufig auch die Strategie des Unternehmens grundlegend angepasst wird oder sich das Finanzprofil erheblich verändert. Häufig ist es auch so, dass diese Put-Option an die Bedingung geknüpft ist, dass der Emittent, wenn er denn ein externes Rating hat, von den Agenturen heruntergestuft wird und dann eben diese Kündigungsoption für die Anleger ausgelöst wird. Mhm. Also das ist ein Beispiel häufig, und darüber hatten wir, glaube ich, auch im Zusammenhang mit den Anleiherückkäufen schon mal gesprochen, diese sogenannten Clean-Up-Calls. das gibt den Emittenten das Recht, eine Anleihe zu kündigen, wenn der Restbetrag der Anleihe nur noch sehr geringfügig ist. Das heißt, wenn 80% oder mehr durch Anleiherückkäufe schon aus dem Markt genommen wurden, dann, wie der Name auch sagt, kann man letztendlich ein bisschen aufräumen in der Kapitalstruktur und den restlichen Nennbetrag noch kündigen. Make-Whole-Calls ist auch noch so eine Option, die mittlerweile recht verbreitet ist. Die gibt den Emittenten meistens während der gesamten Laufzeit der Anleihe das Recht, frühzeitig zu kündigen. Allerdings ist es da so, dass das nicht zum Nennbetrag gekündigt wird, sondern der Rückzahlungskurs entspricht dem Barwert der noch ausstehenden Zins- und Tilgungszahlungen. Das heißt, der ausstehende Cashflow wird mit der aktuellen Zinskurve plus einem kleinen Risikoaufschlag diskontiert. Das heißt, Anleger werden in dem Fall tatsächlich für die entgangenen Zahlungen entschädigt zu Marktwert.
Also wie bei der Vorfälligkeitsentschädigung, wenn man seine Eigenheimfinanzierung...
Ganz genau, damit kann man es ganz gut vergleichen.
Okay.
Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, das ist auch sehr gängig, ist die Kündigung aus steuerlichen Gründen. Da geht es vor allem darum, wenn der Staat jetzt neue Steuern einführt und zum Beispiel eine Quellensteuer erhebt, die dann eben wieder der Emittent oder der Investor zu bezahlen hat, dass man hier dann die Finanzierung kündigen kann, um eben diese Steuerzahlung zu vermeiden.
Du hast dir ja den Residual Maturity Call im Rahmen einer Studie sehr genau angeschaut. Kommen wir doch mal auf das Thema jetzt genau zurück. Was hast du denn rausgefunden?
Ja, wir haben uns das angeguckt, weil es ein vergleichsweise neues Phänomen ist. Also diese Art von Call-Optionen kam im Euro-Corporate-Bond-Markt eigentlich erst ab 2013, 2014 auf. Und ist dann in einer relativ kurzen Zeit immer populärer geworden. Wir haben gesehen, dass mittlerweile rund 93% aller Anleihen über diese Art von Kündigungsoption verfügen. Und wir haben festgestellt, dass sich Emittenten zuletzt nicht immer erwartungsgemäß verhalten haben, was diese Call-Option angeht. Das heißt, der Markt geht eigentlich davon aus, dass ein Unternehmen diese Option immer zu seinem Vorteil nutzt. Ist ja eine Option, man kann sie ziehen, muss es aber nicht. Das bedeutet in unserem Fall, dass Anleihen mit einem hohen Coupon, die also für das Unternehmen relativ teuer sind, vermutlich früh gekündigt werden, um eben diese teuren Zinszahlungen zu vermeiden. Auf der anderen Seite würde man davon ausgehen, dass die Anleihen, die einen geringen Nominalzins haben, bis zur Endfälligkeit ausstehen gelassen werden. Das wäre zumindest die einleuchtende Strategie, wenn man von draußen drauf blickt.
Wie oft und in welchen Konstellationen entsprach denn das Kündigungsverhalten, so wie du es gerade beschrieben hattest, den Markterwartungen?
Ja, genau. Und da wird es interessant. Also wir haben uns mal die Anleihen angeschaut, die 2025 zum ersten Mal zur Kündigung anstanden und haben gesehen, dass eigentlich nur in 88% der Fälle die Entscheidung den Erwartungen des Marktes entsprach. Insgesamt war die Erwartung bei den meisten Anleihen aufgrund der jetzt zur Kündigung anstehenden, also aufgrund dessen, dass die anstehenden zur Kündigung anstehenden Anleihen eigentlich eher niedrige Coupons hatten. Also die Erwartung war dort, dass sie nicht gekündigt werden. Das traf auch in der Regel zu bei dieser Kohorte. In nur 3% wurden dann überraschend doch Kündigungsoptionen gezogen. Viel spannender aus unserer Sicht ist eigentlich der andere Fall, nämlich die Anleihen, bei denen der Markt aufgrund der Höhe des Coupons eigentlich davon ausgegangen ist, dass der Emittent die Kündigungsoption ziehen würde. Und hier war es so, dass in fast 2/3 der Fälle das nicht der Fall war. Stattdessen sind die Anleihen ausstehen geblieben und bis zur Endfälligkeit im Markt geblieben.
Aber ist das nicht irrationales Verhalten von den Emittenten oder wie erklärst du dir dieses Phänomen?
Irrational, soweit würden wir jetzt nicht gehen. Der Coupon ist natürlich nur ein Aspekt, der, sag ich mal, von außen erklären kann, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, diese Anleihe zu kündigen. Es kann neben dem allgemeinen Kapitalmarktumfeld, den Refinanzierungsbedingungen auch interne Gründe geben, ob man seine Kündigungsoption jetzt zieht oder nicht. Und aus unserer Sicht ist ein wesentlicher Aspekt, dass viele Unternehmen, wenn sie eine Anleihe neu begeben, meistens sofort ein Derivat abschließen und dann diese festverzinsliche Anleihe mit einem festen Coupon tauschen sozusagen in eine Floating Rate Note. Das heißt, sie bezahlen den jeweils gültigen Referenzsatz plus den Risikoaufschlag, den sie bei Emission bezahlt haben. Das heißt aber auch, dass im Laufe der Zeit, wenn zum Beispiel das allgemeine Zinsniveau rückläufig ist, der Emittent auch nur niedrigere Zinskosten hat. Mhm. Und wenn man eben einen hohen Coupon nominal hat, aber ein Derivat abgeschlossen hat, dann ist die Anleihe gar nicht so teuer, wie das vielleicht scheint.
Wie das aus? Ah, okay. Das leuchtet mir ein. Was heißt das denn nun für den Anleger?
Genau, also unsere Untersuchung hat gezeigt, dass wenn man nicht nur den Coupon, sondern auch den Neuemissionsspread betrachtet, dass dann auch ein Muster erkennbar war. Mhm. Vielleicht jetzt noch vorweg, um deine Frage zu beantworten, aufgrund der relativ kurzen Restlaufzeit der Anleihen, wie es jetzt hier geht, für die diese Frage überhaupt relevant ist, ist die Folge, ob das gekündigt wird oder nicht, nur relativ kleine Kursbewegungen. Das heißt, ist vor allem für professionelle Investoren, die in diesem Geldmarktsegment unterwegs sind, interessant, mhm. wirklich systematisch darauf zu setzen, dass der Markt hier in einigen Konstellationen aus unserer Sicht von falschen Kündigungswahrscheinlichen ausgeht. Mhm. Aber für die Art von Investoren kann es durchaus Sinn machen, aus unserer Sicht Bonds mit hohen Coupons, aber mit einem relativ niedrigen Re-Offer-Spread, also Neuemissionsspread, mhm. Zu identifizieren, die dann bald zur Kündigung anstehen. Denn also unsere Untersuchung hat eben gezeigt, dass hier häufig nicht gekündigt wird. Und für den Investor ergibt sich dadurch, dass er entweder einen kleinen Kursgewinn erzielen kann oder aber, wenn die Anleihe jetzt nochmal 1, 2, 3 oder 6 Monate aussteht, einfach den erhöhten Coupon vereinnahmen kann bis zur Fälligkeit.
Mhm. Prima. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Ich fand es ein sehr spannendes Thema. Vielleicht sehen wir uns dann in 2 Jahren oder so nochmal wieder zu einem Update.
Sehr gerne. gerne auch früher.
Oder vielleicht auch früher, genau. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 2. Juni 2026 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlungen. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.